Reise in kindliche Klangwelten. 9. Landestypisches Klanggewürzseminar. Bei den Überlegungen zu den unterschiedlichen Tonhöhen hatte ich bereits auf die verschiedenen Systeme hingewiesen, die diese Klangwelt zu strukturieren versuchen. Diese Strukturen ergeben sich nicht zuletzt aus der Umgebung, in der ein Mensch aufwächst. Besteht seine Objektwelt aus Wüste, Steinen und karger Landschaft mit wenig Pflanzen, so erfährt er die klingende Umwelt anders als jemand, der in üppiger Vegetation mit rauschenden Flüssen lebt. Der wiederum kennt möglicherweise nicht das Echo, welches im Gebirge zu hören ist. Die Lüneburger Heide klingt anders als die Dolomiten, Mallorca anders als Island. Jede Landschaft klingt anders, mischt ihre Obertöne oder Teiltöne neu, weil deren Ausprägung von den vorkommenden Materialien und klimatischen Bedingungen abhängt, die bestimmte Frequenzbereiche besonders hervorheben oder abschwächen, Resonanzen und Reflexionen fördern oder durch Nebengeräusche überlagern. Und so wird sich die Person, die dort lebt, an diese Frequenzmischungen gewöhnen. Sie wird besonders auf die Frequenzbereiche achten, die Gefahr signalisieren, andere als entspannt einordnen, sich von manchen auch verwirren lassen. So wird man sich zum Beispiel in einer westlichen Großstadt wenig für das Gebrüll eines Löwen interessieren, weil man diesen Klang in der Rush-Hour nie als Gefahr erlebt hat und ihn mehr der Werbung oder einem Filmvorspann zuordnet. Andererseits wird der Klang eines schnellen, nahenden, surrenden E-Autos für den keine Gefahr bedeuten, der an eine Vielzahl von summenden Insekten, Bienen, Moskitos gewöhnt ist. Der erstaunte Hörer wird vielleicht interessiert zum Himmel sehen, um die außergewöhnlichen Insekten zu finden. Eine ziemlich falsche Entscheidung, weil sich die Gefahr auf der Straße befindet. Einige Frequenzbereiche geben vielleicht weniger Informationen ab und werden kaum noch beachtet. Sie können zwar gehört werden, sind also akustisch wahrnehmbar, spielen aber für die Verarbeitungsprozesse, also die auditive Wahrnehmung, nur eine untergeordnete Rolle. Hierbei wirken auch Gewöhnungsprozesse mit. Selbst Klänge, die mich nerven oder sogar ängstigen, kann ich nach einer längeren Gewöhnungszeit weitgehend ausblenden. Ich höre sie zwar noch, sie bedeuten aber nichts mehr und erfordern auch keine Reaktion. So entwickelten sich über Jahrtausende die Instrumente, aber auch die Sprachen analog zu den Klängen der Umwelt und natürlich auch beeinflusst von Menschen anderer Regionen, die ihre eigenen Klänge mitbrachten. Bleiben wir aber zum besseren Verständnis zunächst bei einigen Sprachen und tun so, als gäbe es die französische oder die englische Sprache und verzichten dabei auf alle Dialekte. Klanganalysen ergeben, dass die französische Sprache vorwiegend die Frequenzbereiche 100 bis 300 Hertz und 1000 bis 2000 Hertz enthält. Der bevorzugte Frequenzbereich der englischen Sprache liegt eher bei 2000 bis 12.000 Hertz und Deutsch bei 100 bis 3000 Hertz. Wir sprechen von ethnischen Hörkurven, die für jede Sprache einzigartig sind. Am breit gefächertsten sind slawische Sprachen mit 100 bis 12.000 Hertz. Ich betone noch einmal, dass es sich um die Bevorzugung bestimmter Frequenzbereiche in unterschiedlichen Ländern handelt, vergleichbar mit Gewürzen, die je nach Region verstärkt in der einen Küche eingesetzt, in der anderen aber nur eine Nebenrolle spielen oder gar nicht vorkommen. Schön und gut, aber was hat das jetzt schon wieder mit Kindern zu tun? Dazu muss ich noch weiter ausholen. Der französische HNO-Arzt Tomatis hat in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts drei Gesetze formuliert, die von der französischen Akademie der Wissenschaften und Akademie der Medizin anerkannt wurden. Das erste Gesetz lautet, die Stimme enthält nur die Obertöne, die das Ohr wahrnimmt. Umgekehrt lässt sich sagen, ich höre nur die Töne, die meine Stimme enthält. Die Formulierung wahrnehmen und hören sind hier etwas unscharf gewählt. Ich höre auch Obertöne, die nicht in meiner Stimme enthalten sind, sie haben aber keine besondere Relevanz für mich, der auditive Sinn vernachlässigt ihre Verarbeitung. Betrachten wir uns jetzt die Hörkurven der verschiedenen Ethnien noch einmal, dann fällt auf, dass zum Beispiel der Franzose mit einer bevorzugten Hörkurve, die bei 2000 endet, Schwierigkeiten hat, weitgehend akzentfreies Englisch zu sprechen, da die Schwerpunkte dieser Sprache erst bei 2000 Hertz beginnen. Sie hören bestimmt alle Töne und Wörter, aber das Wahrnehmen differenzierter Obertöne im höheren Bereich muss trainiert werden. Ähnlich geht es uns Deutschen. Über unser TH kann ein Engländer nur lächeln, obwohl wir Stein und Bein schwören würden, dass es perfekt sei. Demgegenüber konnte ich meinen schottischen Nachbarn nicht zu einer perfekten Aussprache des Namens Rudi bringen. Er sagte Rudi, weil er im hohen Obertonbereich wohl noch ein Ü wahrnahm. Ist man lange Zeit in einem anderen Land und permanent den Klängen, Liedern und der Sprache des Landes ausgesetzt, so beginnt man automatisch, die Sprache besser zu sprechen, weil man die bisher vernachlässigten Obertöne besser trainiert und in die eigene Sprache integriert. Wozu dieses Hörtraining führen kann und welche Erfolge mit einem gezielten Hörtraining bereits gemacht wurden, führt jetzt zu weit, ist aber unter dem Begriff Tomatis oder auch Hörtraining im Internet zu finden und wird auch beim Training von Fremdsprachen erfolgreich angewendet. Bleiben wir nur beim ersten Gesetz. Die Stimme enthält nur die Obertöne, die das Ohr auch wahrnimmt. Wenn dieses Gesetz stimmt, und das wird mittlerweile nicht mehr bezweifelt, dann hört ein Säugling und Kleinkind besonders gut im höheren Frequenzbereich. Das gibt durchaus Sinn, weil sich dort die entscheidenden Signale der mütterlichen Stimme befinden. Wenn dieses Gesetz stimmt, dann nehmen Männer und Frauen, nein, sagen wir lieber unterschiedliche Personen, auch unterschiedlich wahr, weil sie möglicherweise unterschiedliche Frequenzbereiche bevorzugen oder meiden. Die Aussage, du verstehst mich nicht, ergäbe dann einen ganz anderen Sinn. Das wäre bestimmt einmal ein schönes Thema in einer Kommunikationstrainingsrunde, weil der Satz hinterfragt würde, warum verstehst du mich nicht? Kannst du vielleicht die für meine Aussage entscheidenden Töne gar nicht hören? Sehr wahrscheinlich würde aber wenig dabei herauskommen, weil sich die Teilnehmenden entweder sowieso bereits verstehen oder gar nicht verstehen können. Wenn dieses Gesetz stimmt, dann ergibt der altbekannte Elternsatz, der Ton macht die Musik, plötzlich Sinn. Er taucht in der Regel während der Pubertät besonders bei Jungen auf. Deren Stimme verändert sich während der Pubertät. Sie wird tiefer und bekommt ein völlig neues Obertonverhalten. Der Heranwachsende kann mit dieser Stimme noch nicht umgehen und setzt seine bisher verwendeten Sprechweisen ein. Er bemerkt nicht, dass die Aussagen gar nicht mehr so nett wie früher klingen, weil er seine neue Stimme noch nicht kennt. Mit der neuen Stimme wirken sie vielleicht provozierend oder desinteressiert oder ablehnend. Der Ton macht die Musik. Ich habe doch gar nichts gesagt. Wer kennt nicht diesen ziemlich klassischen Dialog? Wenn dieses Gesetz stimmt und ich es akzeptiere oder zumindest für möglich halte, dann überprüfe ich vielleicht manche vorschnelle Entscheidung, die auf der Annahme beruht, man erkenne die Frage, die Meinung oder das Problem schon und denkt stattdessen bewusst, ich höre dir bis zum Ende zu. Sätze wie, ja, ich weiß schon, was du meinst, entlarven das Ende des bewussten Zuhörens. Dieses bewusste Zuhören im Sinne einer intensiven Wahrnehmung wird mit dem deutschen Wort horchen sehr gut umschrieben. Leider hat Horchen aber einen negativen Beigeschmack bekommen. Horchen klingt nach Spionage, nach Spitzeln, Lauschangriffen, nach Verletzungen der Intimsphäre. Und genau betrachtet bezeichnen die Begriffe Horchen und Lauschen sehr intensive Wahrnehmungsvorgänge. Das Erhorchte, Erlauschte geht uns nahe und so weichen wir im täglichen lieber auf das unverfängliche Hören aus. Das ist nicht so anstrengend, kann nebenbei geschehen und wahrt Distanz. Leider gehen dabei aber auch wichtige Informationen, besonders auf der affektiven Ebene, verloren. Richten wir also die Schule des Horchens ein. Trainieren wir unser genaues Hinhören und stellen wir erstaunt fest, dass zwischen den beiden identischen Begriffen Verhör und Verhören große Unterschiede bestehen. Beim Verhör hört der Verhörende genau zu und versucht, jedes Detail der Stimme, jeden Oberton genau mitzubekommen, soweit es ihm möglich ist. Verhört man sich hingegen, dann hat man nur einen Teil der Klangaussage wahrgenommen und diese in einen Zusammenhang interpretiert, der willkürlich aus den Vorerfahrungen des Hörenden hergestellt wurde. Ich erinnere euch an die bereits vorgestellten Verhörer, zum Beispiel Wumbawar, Schnitzelwagen oder auch O. Anneliese Popelnicht. Ich behaupte jetzt nicht, dass alle Diskrepanzen zwischen einem Kind und einem Erwachsenen immer auf die unterschiedlichen Hörebenen und Hörgewohnheiten zurückzuführen sind. Dennoch hilft dieser Gedanke in manchen Situationen, eine Situation neu zu bewerten und neue Reaktionsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Vielleicht genügt eine kleine Veränderung der Wortwahl. Vielleicht genügt eine kleine Veränderung der Tonhöhe und Intensität des Gesagten, um zu einer Übereinkunft zu kommen. An dieser Stelle ist eine kleine Gewissenserforschung sinnvoll und wir sollten uns die Fragen stellen: Höre ich immer bis zum Ende einer Frage bewusst zu oder ordne ich sie bereits während der Fragestellung bekannten Mustern und bewährten Lösungsstrategien zu? Bin ich bereit, in Erwägung zu ziehen, dass Missverständnisse durch unterschiedliches Hörverhalten entstehen können? Ist mir bewusst, dass die Bewertung einer Aussage bei gleicher Syntax und Grammatik allein anhand der wahrgenommenen oder überhörten Obertöne zu völlig unterschiedlichen Interpretationen führen kann? Schließen wir dieses Kapitel der Obertöne und der unterschiedlichen Hörkurven ab. Mit der Empfindung der uns angenehmen oder uns unangenehmen Klangbereiche sind wir in der Lage, uns Wohlfühloasen zu schaffen oder Orte des Unbehagens zu vermeiden. Und auch hier ist ein praktischer Rat angebracht. Richten wir diese Wohlfühloasen ein. Nicht mit großem Materialaufwand, nicht mit Plänen oder Raumgestaltung. Richten wir sie mit einer größeren Ruhe ein, die wir ausstrahlen. Richten wir sie mit klaren, verständlichen Aussagen ein, die Orientierung bieten. Richten wir sie mit kurzfristigen Lausspielen ein. Ich höre was, was du auch hörst, und das ist ganz leise, klingt hell, kommt von hinten, macht ein Tier, klingt nach Holz. Das kann ich mit einer kleinen Kindergruppe spontan und situationsbezogen in der Einrichtung und besonders im Außengelände oder bei Spaziergängen spielen. Mit diesen kurzfristigen Hörspielen, im wahrsten Sinne, bringe ich einen Moment Aufmerksamkeit in die Gruppe und helfe gleichzeitig, das klingende Vokabular zu erweitern. Je besser ich mich in der klingenden Welt auskenne, sie beschreiben kann und die Bedeutung der Klänge richtig einschätzen kann, umso schneller finde ich mich auch in unbekannteren Klangwelten zurecht und empfinde Sicherheit und auch Neugierde. Die Klänge sind es aber nicht allein, die uns in Sicherheit wiegen oder das Abenteuer herausfordern und den Forscherdrang wecken. Deshalb werde ich im nächsten Kapitel den Begriff der Harmonie oder besser gesagt der Harmoniefolgen einführen.